Der Streit um die Stellplätze und warum Kapitalanleger auf diese nicht verzichten sollten. Stellplätze verteuern den Wohnungsbau deutlich, insbesondere Tiefgaragen sind teuer, doch werden die Stellplätze überhaupt benötigt? Eine neue Studie des IW zeigt, warum man an dem Thema kaum vorbeikommt. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund der neuen Studie des IW? Welche Nachfragegruppen lassen sich identifizieren? Wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft für einen Stellplatz? Sollten Kommunen somit Stellplätze einfordern? Und natürlich die Frage aller Fragen, was folgt daraus für Kapitalanleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1a Lage, das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategie rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute geht es um ein Thema, das den meisten, die ein eigenes Projekt an den Start bringen, zumindest in den größeren Ballungsräumen, ein Dorn im Auge ist. Wir reden über Stellplätze und die Kosten, die es auslöst und den Nutzen, den es hat oder doch nicht. Das Thema ist sozusagen Parkdruck in der Nachbarschaft versus Convenience, direkt aus der Tiefgarage in die eigene Loftanlage zu fahren. Aber darüber wollen wir reden und das Ganze natürlich wissenschaftlich fundiert, denn wie sollte es anders sein? Es gibt eine neue Studie zu diesem Thema und dafür brauchen wir ihn, dafür schätzen wir ihn, wir lieben ihn, möchte ich fast sagen, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also vielleicht, ich hatte es gerade schon angeteasert, es gibt eine Studie, die ihr gemacht habt. Vielleicht kannst du mir dazu mal ein bisschen was erzählen und ein bisschen Hintergrund geben, warum beschäftigt sich das IW mit Stellplätzen.
Naja, das ist Teil eines größeren Forschungsprojektes tatsächlich, was wir mit BPD gemacht haben, großen Projektentwickler, wo wir in mehreren, letztlich Forschungsprojekten, einzelnen Forschungsprojekten uns diesem Thema angenähert haben. Auch aus dem Interesse heraus, weil das immer so als einer der großen Kostenfaktoren angesehen wurde. Und wir haben im Prinzip drei Sachen gemacht. Wir haben uns genauer angeschaut, was kosten eigentlich Stellplätze, also einfach die Inserate ausgewertet, die es dazu gibt. Auch sehr interessante Ergebnisse, klar. Die A7 deutlich teurer, viele andere deutlich günstiger. Bis zu 150 Euro pro Monat für einen Stellplatz muss man rechnen. Das ist durchaus merklich. Dann haben wir die Mobilitätsstudie ausgewertet, die der Bund regelmäßig macht, gerade zum Verhalten. Wie viel PKWs gibt es eigentlich? Klar, da gibt es die üblichen Ergebnisse. Junge Menschen typischerweise weniger als ältere Menschen, in der Stadt weniger Autos als auf dem Land. Naja, und jetzt haben wir den dritten Teil veröffentlicht und das ist eigentlich was Besonderes, weil da haben wir ein sogenanntes Auswahlexperiment durchgeführt. Auswahlexperiment heißt, wir haben mit 2200 Menschen haben denen Entscheidungen vorgelegt. Das heißt, sie mussten sich jeweils entscheiden zwischen bestimmten Wohnungen, zwischen Ausstattungen der Wohnungen. Und da drin versteckt war eben auch das Thema Stellplätze. Und das Schöne bei so Auswahlexperimenten ist, du kannst dadurch eben auch eine gewisse Zahlungsbereitschaft ableiten. Das heißt, was sind die Menschen eigentlich bereit für einen Stellplatz oder für ein zusätzliches Zimmer oder für ÖPNV wirklich auszugeben? Und das ist das, was wir heute thematisieren, weil da sind einige spannende Aspekte drin, gerade für Kapitalanleger, die vielleicht auch ein bisschen unterschätzt werden.
Ja, interessant. In der Tat, gerade auch, weil wir immer sozusagen der Theorie aufsitzen, Lage, Lage, Lage. Und da hat natürlich sozusagen die Verfügbarkeit von Mobilität ganz erheblich was mit zu tun. Ballungszentrum oder nicht, bin ich schnell irgendwo. Und wenn ich schnell beim Auto bin, bin ich auch schon schneller, als wenn ich noch 10 Minuten um Block fahren muss. Aber bevor, du hattest es gerade schon angedeutet, junge Menschen sind weniger bereit, für Stellplätze zu zahlen und so. Welche Nachfragegruppen lassen sich denn identifizieren? Vielleicht kannst du uns mal einen groben Überblick geben. Gibt's nur sozusagen unsere Generation und die Gen Z oder wird das noch weiter unterdifferenziert oder gibt's da irgendwie besondere Jobprofile oder erzähl mal.
Also das Schöne an der Studie ist, dass wir Nachfragegruppen identifizieren konnten und nicht nur nach dem Alter oder nach dem Geschlecht oder ähnliches, sondern quasi in Präferenzgruppen. Und es gibt tatsächlich, das kann man feststellen, es gibt eine Gruppe, die ist eher preissensitiv. Die wollen es vor allen Dingen günstig haben. Und es gibt eben eine Gruppe, die ist eher qualitätsorientiert. Ja, die sind nicht so richtig auf den Preis, die schauen wirklich auf die Qualität und die Ausstattung. Das ist für die sehr wichtig. Und es ist tatsächlich interessant, dass diese qualitätsorientierte Gruppe in der Mehrzahl ist. Also das sind tatsächlich deutlich mehr. Es gibt Unterschiede ein bisschen. In den A7-Metropolen ist die Gruppe der Preissensiblen etwas größer. Da sind das 42% statt 37% insgesamt. Aber in den meisten anderen Standorten ist es noch deutlich ausgeprägter, dass es eher um die Qualität geht. Ja, und das ist tatsächlich etwas, was zunehmend
extrem spannend, ne? Hätte man nicht gedacht.
Ja, und das ist tatsächlich etwas, was mir zunehmend bewusster wird, auch in anderen Zusammenhängen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel ja auch mit Studierendenwohnungen, mit jungen Wohnen. Und auch da, wenn man dann Leute fragt, junge Menschen fragt oder auch Marktteilnehmer fragt, naja, kommt ihr denn mit so einem günstigen Angebot durch? Mehr Bettzimmer oder schlechtere Lage oder auch eine schlechtere Qualität? Dann sagen die meisten, das funktioniert nicht. Ne? Also diese Gruppe der Qualitätsorientierten, die ist wirklich sehr, sehr stark. Es gibt dann natürlich noch mal ein bisschen Ausdifferenzierung, also klar, bei den 40- bis 50-Jährigen, ne, also so ungefähr unsere Gruppe, da sind die Qualitätsorientierten nochmal ein bisschen ausgeprägter, da sind es nochmal 5 Prozentpunkte mehr, bei den Jüngeren sind es ein bisschen weniger. Die Frauen haben auch nochmal eine stärkere Präferenz für Qualität, aber es ist nur +2%, also das ist fast vernachlässigbar, aber soll nicht unerwähnt bleiben. Also es ist insgesamt so, das ist, glaube ich, schon die erste wichtige Lesson hier für die Kapitalanleger. Qualität ist im Zweifel doch entscheidend, ja. Und du kannst mit einem günstigen Boden oder oft auch durch den Verzicht auf einen Balkon oder ähnliches, das ist nicht unbedingt das, was wirklich wahrscheinlich im langen Ende Rendite bringt, weil die Leute darauf doch Wert legen.
Da muss ich aber dann natürlich trotzdem nochmal eine Frage stellen. Ist das denn sozusagen, also ist die Grundgesamtheit dieser identifizierten Nachfragegruppen repräsentativ für einen Bevölkerungsschnitt? Oder haben wir da, also ich sag mal, sind das vor allen Dingen Kaufwillige und somit sowieso besser Betuchte? Also das wäre ja zumindest ein Verdacht, den man sofort haben könnte. Weil das ist in der Tat nicht wahnsinnig intuitiv für die Business-Modell-Gedanken in der Branche, vor allen Dingen, wenn es um Ballungsräume gibt. Insofern, bist du sicher?
Ja, das ist ein spannender Punkt und darüber kann man natürlich lange diskutieren und da gibt es auch viele Diskussionen auch in der Wissenschaft. Was haben wir gemacht? Wir haben ja ein Online-Interview gemacht. Ne? Also das heißt, wir sind durchaus repräsentativ für diese Gemeinde derjenigen, die eben Online-Interviews machen. Online-Interviews machen vor allen Dingen, also das machen ja viele Befragungsinstitute und im Prinzip geben die dir Incentives. Ja, das heißt, wenn du an so und so viel Befragung teilnimmst, kriegst du einen Amazon-Gutschein oder keine Ahnung, kriegst du irgendwas. Ne? Also das heißt, das sind Leute, die tendenziell auf solche Incentives ja auch reagieren. Und da würde ich vermuten, das sind sogar eher Leute, die preissensibel sind. Also wenn du dein Einkommen hast, machst du wahrscheinlich nicht noch ein paar Online-Interviews im Monat. Also das ist schon ganz spannend. Oder sagen wir mal, diejenigen, die ich würde vermuten, dass es sogar eher noch ein bisschen krasser ist, was das Thema Qualitätsorientierung angeht. Aber das muss man natürlich auch sagen, das ist eine fiktive Situation. Das heißt, du hast hier Wohnungssuchende.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Also wir haben schon danach gefiltert, suchen die auch wirklich eine Wohnung, suchen die in den nächsten 5 bis 10 Jahren spätestens eine Wohnung zum Kaufen oder zum Mieten. Interessanterweise auch zwischen Kaufen und Mieten gar nicht so große Unterschiede, was die Präferenzen angeht. Und da kann man jetzt natürlich schon sagen, naja, so am Bildschirm kannst du mal locker klicken und sagen, ich nehme die teurere Variante. Wenn es natürlich dann hart auf hart kommt und du wirklich die Euros dann hinlegen musst, sieht es vielleicht auch ein bisschen anders aus. Also es bleibt ein bisschen offen, aber nichtsdestotrotz scheint es für mich schon plausibel zu sein.
Ja, genau. Ist ja sozusagen die Frage, wie sozusagen in so eine Befragung die Überlegung Einzug erhalten kann, was, wenn es wirklich zum Schwur mit dem eigenen Geld kommt? Also wie ist sozusagen, das ist ja der Moment, wo wir als Projektentwickler immer drauf schauen und sagen, okay, aber wenn wir dann beim Notar sitzen, dann reden wir halt eben doch über alle 500 Euro Schritte, egal um welche Details es dabei geht. So.
Ja, aber ja, das ist richtig. Die Leute verhandeln natürlich, aber sie sind nicht so richtig verhandlungsbereit, was die Qualität angeht. Das meine ich. Ne? Also ich habe in den letzten Jahren ja auch viele Diskussionen mit Projektentwicklern gehabt, wo es dann auch um die Fragen geht, wollt ihr jetzt nicht einfach ein bisschen kleiner die Wohnung gestalten oder ein bisschen einfacher oder so. Und die sagen, es funktioniert eigentlich nicht so richtig. Und für mich bestätigt dieses Ergebnis das ein bisschen. Es gibt natürlich diejenigen, die preissensitiv sind. Aber man muss sich natürlich auch gerade fragen, gerade im Neubausektor, wenn du Neubau kaufst, wie bereit bist du dann wirklich preissensitiv zu sein und nochmal Abschläge zu machen? Weil Neubau ist ja sowieso viel teurer als Bestand. Ja, das heißt, ich glaube, derjenige, der in den, also deswegen die Frage für die Projektentwickler, derjenige, der günstig wohnen möchte, der kauft sich eine Wohnung oder mietet eine Wohnung aus den 60er, 70er, 80er Jahren, weil die ein deutlich niedrigeres Preisniveau hat. Wenn ich aber in den Neubau gehe, dann zahle ich ohnehin schon mal viel mehr. Und dann zu sagen, okay, dann verzichte ich auf den Balkon oder auf die begehbare Dusche oder was auch immer, das macht dann wahrscheinlich auch nicht so viel aus.
Ja, okay, ist ein guter Punkt. Das heißt, aber dann hätten wir damit zumindest ja schon mal ein Cluster gebildet, was sozusagen die Repräsentativität? Na, du weißt schon, was ich meine. Es geht also wirklich nur um den Neubausektor und nicht auch um Bestand?
Tatsächlich nicht, ne? Also es geht hier insgesamt darum, aber du hast ja speziell auf die Projektentwickler abgestellt. Die Befragung geht generell, ne? Also die Auswahl zwischen unterschiedlichen Immobilien. Ja? Also, aber das ist, ja, also wie gesagt, ich würde das. Es bleibt ein bisschen offen, ne? Es ist ja auch die Frage, wie läuft eigentlich so ein Prozess ab? Wie viele Leute sind wirklich dann am Ende? Es ist ja auch vielleicht so ein Erkenntnisgewinn, ne? Also das heißt, du sagst, ich möchte eine neue Wohnung und dann gibst du erstmal ein 4 Zimmer, zentrale Lage in Hamburg und dann guckst du ein bisschen und wie lange dauert es, bis du dann sagst, das funktioniert nicht, das kann ich mir nicht leisten und gehst ein bisschen, machst Abstriche, was die Lage angeht oder was eben die Größe angeht und so. Das wäre ein interessanter Prozess nochmal. Das haben wir hier natürlich nicht. Also es kann natürlich sein, dass am Ende ein Teil derjenigen, die jetzt sagt, Qualität ist mir total wichtig, auch Abstriche machen und dann vielleicht doch nach einer längeren Suchphase eher zu den Preissensitiven werden.
Ja, okay, wobei ich natürlich gerade, wenn du sagst, irgendwie Hamburg und so viel Zimmer, das sind sowieso wahrscheinlich eher diejenigen, die nicht unbedingt aufs Auto stehen, weil wenn du in die Innenstädte ziehst, dann hast du einfach Parkdruck und echt nervig. Also das nerv ich ohne Ende so. Wäre für mich ein absoluter Grund, da nicht hinzuziehen, als Hardcore-Autofahrer, der ich nun mal bin. genau, aber lass uns nochmal auf die Zahlungsbereitschaft kommen. Das ist mit abgefragt worden. Die Frage ist, was ist es mir denn wirklich wert, wenn es drauf ankommt? Also das ist ja so der Moment, um den wir die ganze Zeit versuchen, so auf die Validität herumzutanzen. Aber nehmen wir das jetzt mal als gegeben, dass das eine valide Repräsentation ist für die Realität. Dann lass uns doch mal wissen, wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft?
Also vielleicht vorweg, weil du das jetzt angesprochen hast. ÖPNV-Anbindung wird als sehr wichtig angestuft und hat einen gleichen Rang, teilweise sogar einen höheren Rang als der PKW-Stellplatz. Ja, also das ist tatsächlich schon relevant, spielt natürlich gerade für die Großstädte da auch eine große Rolle. So, und dann aber die Frage nach der Zahlungsbereitschaft, und das sind tatsächlich wilde Ergebnisse, wenn man so will. Also wir haben ja zwei Gruppen, wir haben die preissensitiven und die qualitätsorientierten. So, und je nachdem, wir werten das dann ökonometrisch aus mit verschiedenen Verfahren. Bei den preissensitiven, die sind für den ersten Stellplatz bereit, bis zu 15% des Kaufpreises zu bezahlen. Ja, also der Stellplatz ist unglaublich wichtig. Bei den Qualitätsorientierten sind es 30 bis 45 oder bis 48%. Ja, das sind natürlich wahnsinnig hohe Werte. Ob das in der Realität dann so ist, muss man fragen. Aber letztlich steckt dahinter, dass diese Gruppe, gerade die Qualitätsorientierten, eigentlich gar nicht einverstanden sind mit Angeboten, die keinen Stellplatz beinhalten. Ja, also der erste Stellplatz ist ungemein wichtig. Der zweite Stellplatz, der ist deutlich weniger wichtig. Ja, also das heißt, im Endeffekt, du kommst um diesen Stellplatz eigentlich kaum herum. Interessanterweise sind die Befragungsergebnisse aber, wie ist dieser Stellplatz aufgestellt, nicht so richtig differenziert. Also Tiefgaragenstellplatz, wir wissen, wir haben darüber auch mal eine eigene Folge gemacht, die sind wahnsinnig teuer, die machen teilweise über 10% des Kaufpreises aus. Die Präferenz für den Tiefgaragenplatz ist jetzt nicht so wesentlich höher als für den Stellplatz. Ja, auch die Garage, die oder das Parkhaus, all das kommt jetzt nicht so viel schlechter weg. Also da muss man dann wirklich überlegen, gerade als Projektentwickler, wie kann ich da vielleicht auch eine günstige Lösung finden? Ne? Nun sagen die Kommunen, da kommen wir gleich.
ja, genau, gut. Aber das ist ja die Frage. In Ballungsgebieten habe ich ja gar keine andere Möglichkeit, als in die Tiefe zu bauen. Richtig. Wo soll ich denn hin mit den Stellplätzen? Wenn ich sie nicht aufs Dach machen will und das hat dann wieder Folgeprobleme, dann komme ich ja nur in die Tiefe. Also es geht ja gar nicht anders.
Genau. Also du kannst noch vielleicht so ein Parkhaus bauen irgendwie, wenn du dazu die Genehmigung bekommst. Dann müssen die Leute aber natürlich ein bisschen laufen. Dafür ist die Präferenz dann auch wieder nicht so groß. Also das hat alles so seine Vor- und Nachteile letztlich. Ne? Aber im Endeffekt sagen die Ergebnisse, naja, wichtig ist der Stellplatz, aber wichtig ist nicht unbedingt, dass es eine Tiefgarage gibt. Also die Tiefgarage hat jetzt nicht die allerhöchste Präferenz. Aber du hast recht, gerade in den Großstädten komme ich eben auch gar nicht drum herum. Und diese Präferenz für den Stellplatz, die ist tatsächlich, also stärker ausgeprägt als zum Beispiel für den Keller, ja. Also ich verzichte lieber auf den Keller als auf den Stellplatz. Und auch ein Zimmer weniger beispielsweise, das ist, oder ein Zimmer mehr, und dafür bekomme ich aber keinen Stellplatz, das funktioniert auch nicht. Also die Leute wollen aber auch kein Zimmer weniger. Wenn du sagst, ich suche die 4-Zimmer-Wohnung und darauf habe ich mich fixiert, auf 3 Zimmer dann zu gehen, das ist wirklich schwierig. Also von daher durchaus interessante Ergebnisse und verdeutlicht eben auch nochmal diese Wertschätzung für das PKW. Also nicht nur du bist da fixiert auf dem PKW, sondern eben auch ganz, ganz viele andere Menschen. Wichtig ist natürlich auch, das ist quasi ja die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft. Ja, also es mag auch Leute geben, die darauf verzichten. Gerade die gute ÖPNV-Anbindung ist da sicherlich eine Chance, auch die Leute wegzubekommen vom Auto. Aber für den Großteil ist das PKW und dass der PKW eben auch parken kann, ganz, ganz wichtig.
Naja, ich erinnere mich schon noch mit ein bisschen Schmerz an die Zeit, in der wir dann irgendwie in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt haben, im Zentrum der Stadt. Tolle Lage, zu Fuß in Reichbarkeit von vielen Cafés. Aber wenn wir dann abends mit dem Auto kamen, dann war auch nochmal 10 Minuten extra Zeit einzuplanen, um Block zu fahren, bis jemand wegfuhr, wo man dann den Wagen los wurde. Und wenn man dann irgendwie auch noch mit unserem Nachwuchs auf dem Arm dann versuchte, also ich kann schon verstehen, dass dann irgendwann der Moment kommt, wo man sagt, nee, ich will einfach vor der Tür parken. Ich will oder in erreichbarer Nähe, das ist der entscheidende Punkt. Also insofern.
Ich habe auch einen Freund, der wohnt in Köln, ganz zentral. Der wohnte auch mal in der Nähe Zülpicher Platz, wer das kennt. Und der war immer so, wenn er dann einen Parkplatz hatte, dann wollte er den Wagen auch nicht mehr bewegen, weil es einfach so schwierig ist, einen Parkplatz zu bekommen. Ne? Also von daher hat das einfach schon großen Wert, muss man einfach sagen.
Genau, was uns nämlich zur nächsten Frage bringt, also Parkdruck und die Erfahrung, die man hat, wenn man in den Ballungszentren vor allen Dingen lebt. Wir haben ja in Hamburg im Speziellen, als dann damals noch ein erfolgreicher Bürgermeister Scholz, das hat er ja als Kanzler so nicht fortsetzen können, aber als Bürgermeister war er sehr erfolgreich, vor allen Dingen was das Thema Neubauprogramm angeht, mit dem Bündnis für das Wohnen in Hamburg. In dem Zusammenhang hat er aber die Stellplatznachweispflicht für Baugenehmigungen für Wohnen, nicht für Gewerbe, aber für Wohnen in Hamburg damals abgeschafft und das war für uns als Entwickler ein ganz wesentlicher Punkt, weil nämlich das Thema, wir hatten es gerade schon angerissen, natürlich wohin die Stellplätze bauen, ein ganz zentrales Problem ist in jedem Projekt, das du planst. Und dass wir nun nicht mehr die Stellplätze nachweisen mussten, war ein Riesenschritt nach vorne, hat das Wohnungsbauprogramm ganz erheblich nach vorne gebracht. Und ich glaube auch, dass eine Zahlungsbereitschaft zumindest aus Hamburger Perspektive ein bisschen auch aus dem Schmerz entsteht, den so ein Parkdruck in der Nachbarschaft auslöst. So, aber nun natürlich die Frage, sollten Kommunen Stellplätze einfordern oder nicht? Eigentlich müssten wir ja sagen, ja, aus der Sicht sozusagen der qualitativen Hochwertigkeit und Nachfragepräferenz. Aus Sicht von, wir brauchen aber mehr Wohnraum, eher wieder nicht. Was sagst du?
Ja, das ist tatsächlich schwierig, ne? Also die Ergebnisse sind jetzt nicht so ganz ermutigend, dass es so einfach ist, auf den Stellplatz zu verzichten. Andererseits, man sieht ja auch, die gute ÖPNV-Anbindung hat auch schon einen Wert, ne? Also von daher würde ich sagen, in einer Stadt wie Hamburg, wie vielleicht München oder Berlin, da kannst du eher sagen, verzichte auf den Stellplatz, weil es gibt eine gute Alternative, den ÖPNV. Und ich glaube, man muss natürlich auch stark nach den Gruppen differenzieren. Also wir haben in dem anderen Projekt dann eben festgestellt, natürlich Familien haben mehr Autos. Du hast es selber vorhin gesagt, mit dem Kind auf dem Arm ist das im ÖPNV auch nicht mehr so ganz lustig. Also da brauchst du schon irgendwie ein Auto. Da brauchst du dann auch eher einen Stellplatz. Bei den jungen Menschen vielleicht auch eher nicht, ne? Weil die sich das nicht leisten wollen, nicht leisten können. Also von daher muss man da, glaube ich, sehr differenziert dran gehen. Gerade bei Mikroapartments zum Beispiel brauchst du nicht unbedingt diesen Stellplatzdruck. Ich meine, was auch noch wichtig ist in dem Kontext, es geht natürlich auch immer um die Zukunft. Ja? Also das ist jetzt aktuell, nutzen die Leute ein Auto. Die eine Option ist natürlich, der ÖPNV wird wirklich ausgebaut, müssen wir sehen. Das dauert auch lange. Das andere ist natürlich dann auch vielleicht Veränderungen in der Mobilität. Wenn wir jetzt mal 10, 15 Jahre weiterschauen, dann haben wir ja vielleicht auch diese selbstfahrenden Autos, die sich dann vielleicht auch abends auf irgendeinen Parkplatz stellen können vor den Toren der Stadt. Dann ist es natürlich jetzt schon die Überlegung, pleister ich jetzt alles mit Parkplätzen zu? Ist vielleicht auch schwierig, ne? Andererseits muss ich natürlich auch jetzt sagen, wenn ich als Projektentwickler keine Parkplätze baue, die Leute haben aber Autos, dann geht das ja automatisch auf die Bürgersteige. Das ist auch eben schwierig, ne? Also ich glaube, wir müssen uns vielleicht für eine gewisse Transformation da auch Übergangslösung ausdenken. Was die Amerikaner ja ganz spannend machen, die bauen ja so Parkhäuser, die sie dann später zu Wohnungen auch umwandeln können. Ja, das ist durchaus möglich und da gibt es einige Beispiele auch schon. Oder wo man dann später auch Büros oder was auch immer draus machen kann. Und ich glaube, so eine Flexibilität bräuchten wir eigentlich auch, ne? Also, dass du so Stadtteilparkhäuser hast, die du möglicherweise umbauen kannst, das kann eine Option sein, aber auch nicht in jedem Projekt, das ist ganz klar, ne? Aber ich würde auch sagen, es ist eine schwierige Entscheidung hier teilweise. Es ist nicht so eindeutig, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber angesichts der hohen Kosten, die Stellplätze eben auch verursachen, sollte ich trotzdem, trotz dieser Ergebnisse als Kommune, da mit sehr großer Vorsicht an das Thema gehen.
Ja, ich bin auch hin und her gerissen, ehrlicherweise. Ich habe ja irgendwann mal meine Berufskarriere angefangen bei der Hamburger Hochbahn als Vorstandsreferent. Und da war das Thema, wie entwickelt sich Mobilität, gerade auch in Städten, ein ganz wesentliches. Und ÖPNV mit beschränkten Gefäßgrößen ist auch nicht bis ins Unendliche ausdehnbar. Neue Bahnlinien in den Ballungsgebieten. Da gab es mal eine Zeit lang, hatte man in den B-Plänen Vorratsflächen gehabt, wo man dann hätte auch noch Gleise legen können. Die sind inzwischen auch alle im Wesentlichen bebaut. Also in Hamburg ist ein weiterer Gleisbau gar nicht möglich. Also klar, in die Hafen City, weil war vorher noch nicht gebaut, aber ansonsten alles eher unterirdisch. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das, was wir natürlich immer mitdenken müssen, ist das Thema Quellverkehr. Und Quellverkehr ist immer da, wo Menschen leben. Das ist überhaupt nicht wegzudenken. Und wenn ich Quellverkehr ernst nehme als aufwachsendes Thema, gerade auch in Häusern, die immer höher werden, das heißt immer mehr Quellverkehr auslösen, gibt es wahrscheinlich in der Zukunft keine andere Möglichkeit, als in die Tiefe zu bauen. Und ich glaube, für diejenigen, die das sozusagen mitbedenken, ist ja diese Studie eine unglaublich gute Nachricht, zu sagen, okay, klar, Tiefgaragen sind teuer, aber wahrscheinlich wird es sich lohnen, auch wenn ich über die Zukunft der Mobilität nachdenke. Genau, Quellverkehr, können wir, da beißt die Maus den Faden nicht ab. Aber jetzt, und jetzt kommen wir sozusagen zum neuralgischen Punkt, weil die haben wir ja in unserer Hörerschaft auch mannigfaltig. Die Kapitalanleger, was folgt für die daraus? Also, wenn ich jetzt als Kapitalanleger auf dem Immobilienmarkt schaue, was sind deine Ableitungen aus dieser Studie?
Naja, ich glaube, die Kapitalanleger gucken auch gerne auf Schnäppchen, ja, und schauen dann. Und ich würde dann sagen, naja, wenn jetzt zum Beispiel der Stellplatz fehlt, ist so ein Angebot deutlich günstiger. Aber man muss eben damit rechnen, die Zahlungsbereitschaft der Mieter ist hier eben auch entsprechend niedriger. Also es ist schwieriger, solche Objekte zu vermieten. Gerade wenn sich die Lage vielleicht doch ein bisschen entspannt, dann sind das wahrscheinlich die ersten Angebote, die einfach schwergängiger sind. Ja, und generell zeigt für mich die Studie schon, es gibt diesen Fokus auf Qualität, ja, es gibt eine bestimmte Zahlungsbereitschaft für Qualität, und das sollte man eben berücksichtigen. Also, wir haben ja mal diese Diskussion über die schäbigen, hässlichen Löcher gehabt. Die Studie zeigt, naja, das Potenzial dafür ist auch nicht übermäßig, ne? Also, es gibt schon insgesamt einen großen Qualitätsanspruch. Und gerade der PKW-Stellplatz gewinnt oder hat eine große Bedeutung für Mieter und für alle Nutzer. Und entsprechend sollte man dann wahrscheinlich für einen langfristigen Vermietungserfolg eher darauf achten, dass man sowas auch bieten kann.
Okay, das heißt, binden wir es ab mit der Conclusio. Wir haben es ja eigentlich im Titel schon ein bisschen verraten, aber es ändert sich jetzt hier auch nicht. Kapitalanleger sollten nicht darauf verzichten, jedenfalls nicht, wenn sie ein Markt adressieren, der nicht der gleiche ist wie der vom Investmentbank. Herzliche Grüße an den Gerald. Genau. Insofern, ich danke dir da draußen fürs Interesse, dir, Michael, für diese Studie und das Auseinanderdröseln dieses sehr interessanten Findings. Wenn du irgendein Thema hast, das wir jetzt hier nicht adressiert haben, schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und bis dahin würde ich euch alles Gute. Bis dahin macht gar keinen Sinn. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr mögt. Und jetzt, bis dahin, wünsche ich euch alles Gute. Genießt das Frühlingswetter. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Ich hoffe, das Thema hat dich interessiert und wenn du weitere Fragen hast, dann tritt doch bitte gerne mit uns in Kontakt. Wir sind im Übrigen auch auf YouTube zu finden und auch dort freuen wir uns über dein Abo oder eine Kommentierung unter der jeweiligen Folge. Lass uns in den Austausch kommen. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.